Ihr seid so weit weg, wenn die Kinder weg sind. Das ist brutal. Muss ich ja fast näher kommen, 3 Meter. Yes. Ihr befindet euch, Timo hat schon gesagt, in der wundervollen Predigtserie zum ersten Johannesbrief. Und ich darf heute mit Teil 3 weitermachen, 1. Johannes 2, Abvers 3. Und ich lese einfach vor, würde ich sagen, aus der Luther-Übersetzung. Und daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll so leben, wie er gelebt hat. Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot. Das wahr ist in ihm und in euch, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir für dein Wort an diesem Morgen und ich bete, öffne du die Augen unseres Herzens zu verstehen und dich mehr kennenzulernen, wenn wir jetzt gemeinsam in dein Wort schauen. In deinem Namen bete ich. Amen. Ich glaube, in der ersten Predigt zu dieser Serie hat Steven das gesagt, dass es in diesem ganzen Brief von Johannes so ein bisschen um das Thema geht, wie können wir Gemeinschaft mit Gott haben? Wie können wir in Gemeinschaft mit Gott leben und was fließt da alles heraus? Im ersten Abschnitt war das krass, diese Freude, die da rauskommt. Und bei dem Text, den wir jetzt gerade gelesen haben, geht es weiter mit diesem Kerngedanken, mit diesem Kernanliegen von diesem Brief. Wie haben wir Gemeinschaft mit Gott und wie können wir darin bleiben? Und Johannes ist darin sehr straight, sehr klar, der nimmt kein Blatt vor den Mund und gibt uns ganz konkret Kriterien mit an die Hand, mit denen wir prüfen können, sind wir in Gemeinschaft mit Gott oder nicht. Und genau damit geht es los im ersten Vers, in Vers 3, den wir angeschaut haben. Daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Das Erkennen, das hier steht, ich habe es markiert, wer ein bisschen schon schon ein paar Predigten gehört hat, der ist darauf bestimmt schon mal gestoßen, dass das Erkennen in der Bibel nicht einfach nur ein kognitives Verstehen ist, sondern dass es vom Alten Testament her, vom hebräischen Denken von Yada geprägt ist. Und was dahinter steht, ist ein Beziehungsgeschehen, eine personale Beziehung, ein ich lebe in der Gemeinschaft mit Gott. Das wird am deutlichsten an so Stellen im Alten Testament wie in Genesis 4, wo steht, Adam erkannte seine Frau Eva und danach wurde sie schwanger. Also es ist ein intimes Verhältnis, das beschrieben wird. Das ist hier eine Beschönigung. Erkennen hat auch noch ganz viele andere Bedeutungen. Aber was ich sagen will damit ist, die Gemeinschaft, dieses Kernanliegen von Johannes, Gemeinschaft mit Gott zu haben, steckt direkt wieder hier im ersten Vers, in den ersten Worten drin, wie wir gelesen haben. Und wenn man das jetzt so liest, dann kann man sich, finde ich, die Frage stellen, okay, es geht um Beziehung, es geht um Gemeinschaft. Was hat das Ganze jetzt mit Geboten zu tun? Wie kommt Johannes auf die Idee, Erkenntnis und Gemeinschaft mit Geboten zu verknüpfen? Ich finde, Gebote hört sich erstmal ein bisschen lame an. Also Gebote und Regeln halten, irgendwas folgen, es hört sich so steif an. Aber ich glaube, was hier drin steckt, ist eine ziemlich tiefe Wahrheit darüber, wie das Evangelium funktioniert. Und deswegen will ich sehr tief in diesen Vers mit euch hineingehen. Ich glaube, dieser Vers ergibt unglaublich viel Sinn, weil es irgendwie die einzige Reaktion ist, die ein Mensch haben kann, wenn er Jesus wirklich erkennt, wenn er Jesus wirklich versteht. Wir haben vor ein paar Wochen Ostern gefeiert und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal bewusst gemacht habt, was bei der Kreuzigung, die wir am Karfreitag da uns in Erinnerung gerufen haben, was da medizinisch mit einem Menschen passiert. Es gibt ein Buch, Der Fall Jesu, und auch einen Film dazu, aus dem ich das so ein bisschen hergeleitet habe. Ich liebe dieses Buch. Und wenn wir uns nachvollziehen, was in diesen letzten Tagen vor Jesu Kreuzigung mit ihm passiert ist, dann ist es schon ziemlich heftig. Er wurde verraten, er wurde ins Gesicht gespuckt und geschlagen, er wurde ausgelacht, verspottet, er wurde gegeißelt mit so einer römischen Geißel, wo die extra so Dornen einweben, damit die schön im Rücken hängen bleiben und Fleischstücke rausreißen. Er wurde mit Stöcken geschlagen und dann, nachdem er sein eigenes Kreuz getragen hat, wurde er gekreuzigt. Ihr kennt es bestimmt alle, wenn ihr euren Nerv hier am Ellbogen an einem Stuhl anschlagt, oder? Und es kribbelt so schön. Der Arm ist dann ein bisschen lustig taub. Und wenn man das ein bisschen stärker macht, dann kribbelt es nicht nur so ein bisschen witzig, sondern dann tut es so richtig weh. Habt ihr euch schon mal so angeschlagen am Nerv hier? Wenn ein Mensch Metallnägel durch die Nerven hier und hier geschlagen bekommt, dann ist es ungefähr so, wie wenn jemand diesen Nerv hier an eurem Ellbogen mit einer Zange nehmen und so fest wie möglich zusammendrücken würde. Und so hing Jesus da. Ein Nagel hier, Nägel in den Füßen. Und das Brutale an der Kreuzigung ist, dass es ein langsamer Tod durch Ersticken ist. Weil wenn man so hängt, kann man nicht mehr richtig atmen. Das heißt, für jeden Atemzug muss sich Jesus auf den Nägeln durch seinen Füßen nach oben drücken, ausatmen, um dann wieder nach unten zu sinken. Währenddessen reibt der Rücken, der von der Geißelung am Tag davor offen ist, immer an diesem rauen Holz. Es wurde mal ein Versuch gemacht, wo Menschen ohne die Nägel, ohne die Folter versucht haben, in dieser Position zu bleiben. Es hat keiner von denen länger als 10 Minuten durchgehalten, weil das so ein Stress für den Körper ist, weil jeder Atemzug so eine Kraft kostet, weil der Körper irgendwann verkrampft, die Lunge immer größer wird, der Kopf rot anläuft und man ins Schwitzen kommt. Das ist eine Extremsituation, ein Ausnahmezustand. Und all das ist noch nichts im Vergleich zu dem, was wir in Markus lesen, als Jesus an diesem Kreuz hängt und ausruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? All die körperlichen Schmerzen sind nichts zu dem, was Jesus hier durchmacht, weil er in der Trennung zum Vater ist in diesem Moment. Ich weiß nicht, ob ihr in eurem Leben schon mal sowas ansatzweise nachempfunden habt, ob ihr euch schon mal so gefühlt habt, als wärt ihr in einer extremen Distanz zu Gott. Als wäre das, was ihr getan habt, so schlimm, ihr habt so verbockt, es gibt kein Zurück mehr. Ihr seid so in der Scham über euch selber, ihr sitzt in der dunklen Ecke gefühlt und kaut euch zusammen. Ich habe mich schon mal so gefühlt. Das ist ansatzweise das, was Jesus in diesem Moment erfährt. Bei uns ist es nur ein Gefühl in schlechten Momenten, bei Jesus war es die Realität. Er war getrennt vom Vater für diesen Moment. Robert Murray-Cheney, ich habe den Namen perfekt ausgesprochen, der hat in seiner Predigt darüber mal gesagt, hört ihr nicht diesen Ruf am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hört ihr nicht die Antwort darauf für dich? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das alles hörst. Es war ein bisschen ein steiler Einstieg. Ich weiß nur, wie es mir geht, als ich das zum ersten Mal gecheckt habe. Und ich weiß, wie es mir geht jedes Mal, wenn ich mich da wieder neu hineinversetze. Wirklich, Jesus? Für mich? Für mich hast du das alles durchlitten? Hier gibt es einige Eltern unter uns, die wahrscheinlich ziemlich viel für ihr Kind tun würden. Hier gibt es wahrscheinlich einige Paare unter uns, die ziemlich viel für ihren Partner tun würden. Aber was Jesus hier aus Liebe getan hat, das sprengt alle Maßstäbe, die es gibt. Und Jesus, wenn das wahr ist, wenn das wahr ist, dass du all das auf dich genommen hast aus Liebe zu mir, weil du um jeden Preis wolltest, dass ich Gemeinschaft mit dir haben kann, Wenn das so ist, dann musst du es 100% gut mit mir meinen. Dann musst du die beste Idee haben, die es für mein Leben gibt. Und dann will ich genau wissen, wie der Plan aussieht, den du für mein Leben hast. Ich habe eine lange Schleife genommen, um jetzt genau hier anzukommen. Wenn wir wirklich verstehen, wer Jesus ist, was er getan hat, wenn wir ihn wirklich erkennen, nicht nur kognitiv, sondern im ganzen Sein erfassen, was das Kreuz bedeutet, was er auf sich genommen hat, wie unglaublich seine Liebe ist. Ich glaube, wir können gar nicht anders, als nach Geboten zu fragen. Weil Gebote nicht so ein trockenes Wort ist, sondern weil es der Rahmen ist, den Gott um unser Leben gibt und sagt, hier, ich habe was designt, ich habe was gemacht für dich. So funktioniert das Leben, so blühst du auf, so kommst du zu dem, wer du wirklich sein sollst. Wenn du darin lebst, dann ist es das Beste, was dir passieren kann. Wie kann ich dir gefallen, Herr? Wie kann ich mehr leben, wie du es möchtest? Wie kann ich mehr nach dem leben, was du für mein Leben dir gedacht hast? Für meine Finanzen, für meine Ehe, meine Sexualität, meine Arbeit, meine Familie, meine Freizeit, für alles. Die Erkenntnis der Liebe führt zur Frage nach den Geboten. Die Erkenntnis der Liebe führt zur Frage nach den Geboten. Man kann Gebote auch aus der falschen Motivation halten. Man kann sie aus Angst halten. Man kann sie halten, weil man denkt, man müsste sich noch diese Liebe verdienen. Aber das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist, weil ich gecheckt habe, wie unglaublich diese Liebe ist, frage ich mit einer Freude danach, was sind deine Gebote für mich, Herr? Wenn man den Überlieferungen glaubt, ich will das jetzt nicht im Detail auseinandernehmen, aber eine Großzahl der Apostel, der zwölf Jünger von Jesu, wenn die Überlieferung stimmt, so geht der Satz, sind den Märtyrertod gestorben. Wir lesen in der Apostelgeschichte am laufenden Band, wie die ganze Crew um Paulus gefoltert wird, ins Gefängnis gesteckt wird, geschlagen wird und am Ende viele von denen auch sterben. Warum waren sie fähig, das alles auf sich zu nehmen? Weil sie erkannt haben, wer Jesus wirklich ist und weil es ihnen wichtiger war, daran festzuhalten, als ihr Leben zu leben. Das war jetzt viel zu einem Vers. Keine Sorge, die nächsten werden ein bisschen schneller. Weil es ist eigentlich ziemlich logisch, was danach kommt. Was Johannes in Vers 4 und Vers 5 dann macht, ich lese die nochmal vor, ist einfach die logische Konsequenz aus dem, was davor steht. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist die Liebe Gottes vollkommen. Johannes eiert hier nicht irgendwie herum oder verliert viele Worte oder ist schwammig, er ist einfach straight heraus. Das ist genau das, was ich gerade erklärt habe, die logische Konsequenz. Wenn man wirklich verstanden hat, wer Jesus ist, wenn man wirklich verstanden hat, was er getan hat, dann führt es mich dazu, nach seinem Willen zu fragen. Und wenn ich das nicht verstanden habe, wenn ich behaupte, das verstanden zu haben, aber nicht nach seinem Willen lebe, dann passt irgendwas nicht zusammen. Das ist alles, was Johannes hier aussagt. Jesus selbst hat es im Johannesevangelium 14, Vers 21 mal so gesagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Also um das nochmal zusammenzupacken, die Gebote sind nichts anderes als die Worte von Jesus, nichts anderes als der Willen Gottes, das, was er für dein Leben sich gedacht hat. Und das ist das, was uns am Ende des Tages aufblühen lässt und in Gemeinschaft mit ihm führt. Wenn du all das jetzt an diesem Morgen hörst, Gebote, Wille Gottes, dann geht es dir vielleicht so, wie es mir vor ein paar Jahren ging, dann überführt dich dein Gewissen an irgendeiner Stelle. Vielleicht sitzt du hier und weißt ganz genau, an diesem Punkt in meinem Leben lebe ich nicht nach Gottes Willen. Ich mache das nicht, um dich jetzt hier bloßzustellen oder um den Finger in die Wunde zu legen schon, aber nicht, um dich bloßzustellen oder weil du dich jetzt hier outen musst, Ich will dir diese unangenehme Frage stellen, wo überführt dich dein Gewissen? Wo weißt du ganz genau, dass du nicht nach Gottes Willen lebst? Weil es die Frage ist, die ich vor ein paar Jahren gebraucht hätte. Weil ich gelebt habe in einer Beziehung damals und Stück für Stück Kompromisse gemacht habe, Stück für Stück mich entfernt habe vom Willen Gottes. Und das Witzige, oder nicht witzig, eigentlich Traurige ist, wir Menschen sind unglaublich gut darin, das vor uns selber zu entschuldigen, das vor uns selber zu verstecken. Ja, ist doch nicht so schlimm. Nur ein kleiner Schritt und noch ein kleiner Schritt und noch ein kleiner Schritt. Und Stück für Stück macht man Kompromiss nach Kompromiss und entfernt sich Stück für Stück von dem, was Gott für uns vorhat. Und was ich damals gebraucht hätte, wäre, dass mich jemand wachrüttelt und fragt, was machst du da? Was ich damals gebraucht hätte, wäre jemand gewesen, der gesagt hat, komm mit, ich nehme dich an die Hand, wir gehen in die andere Richtung. Und deswegen will ich den Finger in die Wunde legen und dich fragen an diesem Morgen, wo weißt du ganz genau, dass du in diesem Bereich, in diesem Thema, vielleicht auch schon viel zu lange nicht so lebst, wie Gott das eigentlich möchte und wie es gut ist für dich? Wo brauchst du jemanden, der dir darin hilft und dich an die Hand nimmt? Bleib damit nicht alleine, sondern schau hier um dich rum und vertrau dich jemand an. Ich habe in Südafrika mit einem der Männer über genau das Thema ein bisschen geredet. Der Mann hatte 4 Kinder von 4 verschiedenen Frauen und während ich dort war, hat er mir von seinem Crush auf die 5. Frau erzählt. Und ich habe ihn irgendwann zur Seite genommen und habe gesagt, was machst du da? Pass auf dein Herz ein bisschen auf, ein bisschen sehr sogar. Du bist ein Mann Gottes und du sollst danach leben. Dieser Mann hat jetzt vor einer Woche graduiert, das Programm abgeschlossen. Und ich habe ihm erzählt damals von einem Kumpel von mir, der so zu seiner Taufe sich einen Ring hat machen lassen, als Versprechen Gott gegenüber, dass er Gott zur Ehre leben will und einen Bund mit ihm geschlossen hat. Und aus irgendeinem Grund haben wir in Südafrika in diesem Projekt einen Ring gefunden, der war einfach da. Und dieser Mann, als ich ihm die Story erzählt habe, hat diesen Ring genommen, angeschaut und nie wieder losgelassen. Und auf diesem Bild, wo er gepostet hat mit seiner Urkunde, war dieser Ring drauf. Und ich habe mich so im Herzen gefreut darüber, weil ich gemerkt habe, Gott hat da was in ihn gelegt. Und in dem Moment durfte Gott mich gebrauchen mit meiner Geschichte, mit meinem Versagen. Und genau so funktioniert es hier bei euch auch. Schaut nicht weg und versteckt eure dunklen Geheimnisse nicht voreinander. Ihr braucht einander auf diesem Weg. Ich komme zum nächsten Vers. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll so leben, wie er gelebt hat. Das ist ein sehr kurzer Satz, der sich einfach anhört, aber sich ein bisschen in sich hat. Für all die Statistik-Cracks unter uns, dieses Bleiben, das hier steht, das kommt 118 Mal im Neuen Testament vor, davon 40 Mal im Johannesevangelium und 27 Mal im 1. und 2. Johannesbrief. Das heißt, bleiben, fast die Hälfte der Verwendung, nee, mehr als die Hälfte von diesem Bleiben, findet sich in den Schriften von Johannes. Und wenn ihr ein bisschen aufmerksam gelesen habt, dann haben wir so eine Journey durchgemacht bisher von Erkennen zu in ihm sein, zu jetzt in ihm bleiben und leben, wie er gelebt hat. Ja, das ist eine Steigerung. Ich erkenne ihn, ich bin in ihm, ich bleibe in ihm und ich lebe, wörtlich steht hier, wandeln. Ich laufe so, wie er gelaufen ist, wie Jesus gelaufen ist. Und im Johannes, in den Schriften von Johannes, wenn ihr das mal ein bisschen lest und nach diesen Worten schaut, dann bleiben da alle möglichen Leute ineinander. Ja, der Vater bleibt im Sohn, der Sohn im Vater, Jesus im Gläubigen, die Gläubigen im Jesus, Gott in den Glaubenden und die Glaubenden in Gott. Das ist so eine Gemeinschaft, die ineinander bleibt. Eine der prominentesten Stellen, die ihr vielleicht kennt, ist Johannes 15, der Weinstock. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Mit diesem Bleiben, Leben, wie er gelebt hat, haben wir so ein bisschen abgesteckt, was Johannes für Vokabeln benutzt, um Jüngerschaft zu beschreiben. Das ist ganz spannend, die Autoren im Neuen Testament, die benutzen alle unterschiedliches Wording so ein bisschen. Bei Paulus, der benutzt sehr viel die Worte nachahmen, lebt nach meinem Vorbild, folgt mir in dem, wie ich lebe. Und bei Johannes sind es eben genau diese Marker. Bleiben, leben, wie er gelebt hat, wandeln, wie er gewandelt ist. Und das, worin wir bleiben sollen, das ist hier ganz knapp, so wie er gelebt hat. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an die Predigt, die ich hier vor ein paar Wochen gehalten habe, dazu, wie die Urgemeinde Jüngerschaft gelebt hat. Dass Jüngerschaft, dass Nachfolge im alltäglichen Leben passiert, dass es jeden Lebensbereich erfasst. Den Alltag, die Arbeit, alles. Sie haben alles miteinander geteilt, die Höhen und Tiefen, das Anstrengende und das Angenehme. Und genau das meint Johannes hier auch, wenn er sagt, lebt so, wie er gelebt hat, mit eurem ganzen Sein, mit eurer ganzen Existenz, seid Nachahmer von Jesus. Ich fand das sehr eindrücklich. Jetzt kommt wieder eine Südafrika-Story, da kommt ihr heute nicht drum rum. Wir haben am ersten Abend den Jungs dort die Füße gewaschen. Das war ein spontaner Einfall von uns, weil wir gesagt haben, wir wollen von Anfang an diesen Gedanken brechen, dass wir als Deutsche da hinkommen und irgendwie was Besonderes sind. Und ich war letztes Jahr schon dort in Südafrika bei dem gleichen Projekt und dieses Mal hat es von Anfang an eine andere Atmosphäre gesetzt. Die Jungs haben uns an diesem ersten Abend direkt anvertraut, Dinge, die sie noch nie jemand anvertraut haben. Die haben uns mit reingenommen in ihre Kämpfe, wir haben für sie gebetet und es hat so eine Atmosphäre gesetzt, die sich durch die ganze Woche gezogen hat. Und in dieser Fußwaschung in der Bibel, als Jesus das mit seinen Jüngern macht, da sagt er zu ihnen, ich habe euch hier ein Beispiel gegeben. So sollt ihr das miteinander machen. Ihr sollt einander dienen, euch nicht höher achten oder als der andere, einander die Füße waschen, wortwörtlich und im übertragenen Sinne. Das ist, finde ich, eine sehr pointierte Beschreibung davon, was Johannes hier meint mit lebt, wie er gelebt hat. Ich komme jetzt zum bisschen kryptischen Teil in dieser Stelle, aber es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Diese Verse 7 und 8. Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt, und doch schreibe ich euch ein neues Gebot. Das war es in ihm und in euch, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Ich mache das relativ knapp. Das alte Gebot meint nicht irgendwas Veraltetes oder irgendeine andere Lehre, sondern es ist einfach das, was die Christen, an die Johannes schreibt, gehört haben, als sie zum Glauben gekommen sind, also das Evangelium. Das alte Gebot, das, was von Anfang an da war, das, was ihr von Anfang an mitbekommen habt auf eurem Weg als Glaubende. Und zusammengefasst ist das Evangelium am besten im Doppelgebot der Liebe. In dieser Botschaft von Jesus, liebe Gott und liebe deinen Nächsten mit allem, was du bist. Und das Neue daran ist, wie Jesus das mit Leben füllt, dieses Gebot. Ich habe das am Anfang gesagt und versucht mit diesem Kreuzbild euch mit hineinzunehmen, dass Jesus Liebe komplett neu definiert hat. Er hat diesen Liebesbegriff so gefüllt und so gelebt, wie das niemand vor ihm hat und wie das auch niemand nach ihm in der Lage sein wird zu leben. Wir können das als Christen ansatzweise leben, aber das, was er am Kreuz getan hat, dazu ist niemand sonst in der Lage. Er hat eine völlig neue Qualität in diesen Liebesbegriff reingelegt. Und deswegen schreibt Johannes hier quasi von einem alten, neuen Gebot. Ein Gebot, das schon immer da war, aber das mit Jesus komplett neu gefüllt wurde und revolutioniert wurde. Und Johannes führt das jetzt über in ein Bild, das mich sehr, sehr krass nochmal beschäftigt hat in den letzten Tagen. Diese Gegenüberstellung von Finsternis und Licht. Die Thematik Finsternis-Licht, das ist auch was das Johannesevangelium von Anfang an durchzieht. Ja, das Johannesevangelium beginnt mit Jesus, das Licht der Welt, ist in die Welt gekommen, ist in die Finsternis gekommen, in die Welt, die ohne Gott lebt, um den Menschen, die in Finsternis leben, den Weg daraus zu zeigen. Jesus sagt es selbst in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also das Licht ist Jesus. Am Anfang vom Johannesbrief schreibt Johannes auch, Gott ist das Licht. Das habt ihr wahrscheinlich letzte Woche gehört in der Predigt. Und die Finsternis ist erstmal einfach der Ort, wo dieses Licht nicht ist. Der Ort, wo Menschen keine Gemeinschaft mit Gott haben, wo Menschen nicht mit ihm leben, wo sie sich vielleicht bewusst oder unbewusst gegen Gott verschließen. Und wie bei so einem Sonnenaufgang, der langsam über den Horizont kommt und wo die Strahlen langsam anfangen, die dunkle Landschaft immer mehr zu füllen und zu füllen und zu füllen, so ungefähr ist es, als Jesus in die Welt gekommen ist. Das Licht ist in die Welt gekommen und es ist am Anfang ein kleines Licht, das sich immer weiter ausbreitet und immer mehr die Dunkelheit füllt. Und ja, die Finsternis, die Dunkelheit, auch dunkle Mächte, die sind eine Realität und die sind noch da, aber es sind Rückzugsgefechte, die sie führen. Die Finsternis hat den Kampf schon verloren gegen das Licht, das in die Welt gekommen ist. Genau das haben wir an Ostern gefeiert. Und dieses Bild von Licht und Finsternis, das verknüpft Johannes hier mit den Geboten, mit dem Liebesgebot, um genau zu sein. Er hat die ganze Zeit so ein bisschen kryptisch darum geredet, ein neues Gebot, ein altes Gebot, ja, was ist das Gebot jetzt eigentlich? Und jetzt macht er das explizit in den Versen 9 und 10. Wer sagt, er ist im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis, wer liebt, der bleibt im Licht. Wieder sehr straightforward, sehr simpel, kein Rumgeeier. Lieben ist gleich im Licht, Hass ist gleich in der Finsternis. Easy, oder? Wir haben jetzt, ich habe am Anfang gesagt, dieser Text heute gibt uns so ein bisschen Kriterien mit denen wir prüfen können, ob wir in dieser Gemeinschaft mit Gott leben. Das erste Kriterium war, lebst du nach Gottes Geboten? Hast du ihn erkannt? Lebst du so, wie Jesus lebt? Und das zweite Kriterium ist jetzt, liebst du deinen Bruder? Liebst du deine Schwester? Liebst du die Menschen, die Gott um dich hier in der Gemeinde gestellt hat? Und ich habe gesagt, Jesus hat völlig neu definiert, was Liebe ist. Und genauso hat er völlig neu definiert, was Hass ist. In der Bergpredigt, Matthäus 5, 22, schreibt er, wer zu seinem Bruder sagt, du bist ein Narr, der ist bereits des höllischen Feuers schuldig. Das ist die Definition von Hass für Jesus. Nicht erst, wenn ich jemanden umbringe oder wenn ich jemandem Schaden zufüge, hasse ich ihn, sondern bereits, wenn ich in meinem Kopf schlecht über ihn denke, wenn ich schlecht über ihn rede, wenn ich mir wünsche, dass ihm Schaden zugefügt wird oder untätig zusehe, wie ihm Schaden zugefügt wird. Das ist schon Hass. Das ist schon Finsternis. Und das Krasse an diesem Bild, das Johannes hier aufbaut, finde ich, dass er zwar darüber schreibt, was wir in erster Linie als Gefühle lesen, Hass und Liebe, aber das, was dahinter steht, ist so viel mehr als nur ein momentanes Gefühl. Es ist eine Lebenshaltung. Es ist eine Lebenshaltung, die, wenn ich hasse, mich in eine Realität der Finsternis führt oder dazu führt, dass ich in dieser Realität bleibe. Es sind zwei verschiedene Welten, zwei verschiedene Sphären, die hier aufeinander prallen. Und genau deswegen schreibt Johannes das auch so krass, dass das nicht zusammenpasst. Wenn ich sage, ich habe Jesus, wenn ich sage, ich lebe mit Jesus, aber gleichzeitig hasse ich meinen Bruder, dann stimmt irgendwas nicht bei dir. Dann funktioniert da irgendwas nicht. Da kommt irgendwas nicht zusammen, was zusammenkommen sollte. Und wie tragisch ist das? Ich meine, wir müssen denken, Johannes schreibt hier an Christen. Wie tragisch ist das, wenn genau das in der Gemeindefamilie passiert? Wenn der Ort, wo Liebe unser Merkmal sein sollte, wo Liebe uns bestimmen sollte, zu dem Ort wird, wo Hass und Finsternis sind. Also das zweite Kriterium. Lebst du in Liebe mit den Menschen um dich herum? Und jetzt kann ich wieder perfekt zurückkommen zu meiner Predigt, die ich hier vor ein paar Wochen gehalten habe. Diese Liebe ist anstrengend. Diese Liebe wird dich was kosten. Und diese Liebe ist nicht immer ein schönes Gefühl. aber es ist der Auftrag, den wir haben. Ich komme zum letzten Vers. Wer seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Wenn ihr den Text vielleicht diese Woche in der Kleingruppe nochmal durchgeht oder für euch selber und generell für den ganzen Johannesbrief kann ich euch das empfehlen beim Lesen. Ich mache das ganz gerne, ich markiere mir Worte, die immer wieder vorkommen. Weil wenn man dann so den Text überfliegt, merkt man, krass, hier ist das Wort schon und hier ist das Wort schon. Bei Johannes ist es extrem. Da kommen so Schlagworte, die ziehen sich durch diesen ganzen Brief durch. Licht, Finsternis, Hass, Liebe, Gerechtigkeit, Sünde. Das sind so krasse Brecherworte erstmal, aber die Johannes immer wieder aus einer neuen Perspektive behandelt. Das ist auch so eine Verständnishilfe vielleicht für diesen ganzen Brief. Dieser Brief hat nicht so einen schönen linearen Aufbau, wo er sagt, das ist Finsternis, abgehandelt, das ist Licht, abgehandelt, das ist Liebe, abgehandelt, bam, 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 so wie wir das vielleicht manche von uns gerne hätten. Sondern was Johannes macht ist, er kreist um jedes dieser Worte aus einer anderen Perspektive immer und immer wieder. Er macht hier eine Schleife ums Licht, dann kommt er hier eine Schleife um die Finsternis, dann kommt er hier noch mal eine Schleife um die Liebe. Und so geht es durch diesen ganzen Brief durch. Und das, was wir alles gelesen haben, jetzt ab Vers 3, ich finde, das kommt so, so krass in diesem letzten Vers in so einer, fast schon einer Schwere zusammen. Weil hier, ich habe das markiert, Finsternis, Finsternis, Finsternis. Das hat fast schon, das Bild, das sie hier malt, ist schon fast wie so ein Gleichnis von Jesus. Der, der in der Finsternis wandelt, der sieht nichts mehr. Der hat keine Orientierung mehr. Der irrt umher, der kann den richtigen Weg nicht mehr finden. Der kann den Ausweg nicht mehr finden. Der stößt sich seine Füße an. Der ist lost. Dessen Augen sind verblendet. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch vielleicht Narnia kennt, in den Büchern. In Narnia gibt es so eine Szene am Ende vom letzten Buch, wo eine Gruppe von Zwergen im Kreis sitzt und der König dieser Welt, Aslan, der für Jesus steht, der probiert diese Zwerge zu erreichen mit seiner Liebe. Und die Zwerge sitzen eigentlich in einer wunderschönen Blumenwiese und die Sonne scheint und es geht ihnen wunderbar. Es ist Frieden um sie herum, es ist gute Luft, gute Atmosphäre. Aber die Zwerge, die sehen das alles nicht, sondern sie denken, sie sitzen in einem dunklen und stinkenden Stall. Und dieser König kommt zu ihnen hin und versucht mit ihnen zu reden und versucht sie zu berühren und sie schrecken immer zurück vor seiner Stimme und sind: Wer redet da mit uns? Wer hat diese hässliche Stimme? Geh weg von uns, du trittst noch auf unser Gesicht. Und dann probiert er ihnen Essen zu geben und das ist das beste Essen, das es gibt in dieser Welt. Wie im himmlischen Festmahl irgendwann. Und die probieren das Essen und es schmeckt für sie genau wie dieser Stall. Es schmeckt nach Heu, es schmeckt nach Mist, es ist richtig eklig, sie spucken es aus. Dann gibt er ihnen Wein, den besten Wein, den es gibt in dieser Welt. Und sie trinken ihn und er schmeckt so widerlich für sie. Wandeln in der Finsternis, wandeln im Hass, wandeln ohne die Gemeinschaft von Gott kann irgendwann zu so einem Zustand führen. Kann irgendwann zu so einer Verblendung führen, dass wir denken, das Gute um uns herum ist eigentlich Finsternis. Ich finde, dass dadurch Johannes uns hier eigentlich zwei Dinge mitgibt. Er sagt einmal, dass dieser Text in gewisser Weise eine Warnung für uns ist. Weil er schreibt hier an Christen. Es kann einen Zustand geben, wo wir in Finsternis so lange wandeln, so lange Finsternis gegenüber offen sind, Kompromisse machen, dass sie uns irgendwann Schritt für Schritt so weit von Gott wegbringt, dass wir das Licht nicht mehr als Licht erkennen, sondern denken, wir sind in Finsternis. Und genauso ist es ein Auftrag an uns. Weil diese Finsternis ist die Realität für die meisten Menschen da draußen. Und genau wie der König das in diesem Bild Aslan probiert hat, es ist unser Auftrag, zu diesen Zwergen zu gehen, die in der Finsternis sitzen und sie versuchen, mit dieser Liebe und diesem Licht zu erreichen. Und das kann auch ein ziemlich harter Weg sein. Einer der Leiter von Changemakers, von diesem Haus, von diesem Projekt in Südafrika, der hat zu mir gesagt, weißt du, Jojo, es ist ein unglaublich langer Weg für diese Männer aus der Dunkelheit ins Licht. Selbst wenn die eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, selbst wenn die beschlossen haben, ich höre jetzt auf mit den Drogen, ich fange jetzt an, die Bibel zu lesen, dann braucht es Jahre, bis diese Zeichen der Finsternis, das, was die Finsternis an Spuren an ihnen hinterlassen hat, bis das wirklich aus ihrem Leben raus ist. Und wenn das passiert, hat er gesagt, dann ist es wirklich ein Wunder. Bei dieser Fußwaschung, von der ich vorhin erzählt habe, kam einer der Jungs genauso zu uns und hat gesagt, ich habe gerade mein Leben Jesus gegeben vor ein paar Wochen. Ich habe gerade mit den Drogen aufgehört und ihr müsst für mich beten, weil seit ich das getan habe, höre ich Stimmen in meinem Kopf. Bitte betet, dass diese Stimmen weggehen. Es ist ein Kampf, wenn jemand probiert, die Finsternis hinter sich zu lassen, und es ist auch für uns manchmal immer wieder ein Kampf. Aber es ist ein Reminder für uns, diese Stelle, da dran zu bleiben und im Licht kontinuierlich zu leben. Und es ist ein Reminder für uns, rauszugehen und dieses Licht zu den Menschen zu bringen. Hast du die Liebe von Jesus erkannt? Wandelst du in seinem Geboten? Gibt dir nichts mehr Freude, als die Gemeinschaft mit ihm zu suchen und zu fragen, was ist dein Wille? Lebst du so, wie er gelebt hat? Liebst du so, wie er gelebt hat? Lebst du im Licht und bringst du dieses Licht zu anderen Menschen? Ich will mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du das Licht bist, das die Finsternis überwunden hat, dass du lebst in unserem Leben und dass alle Dunkelheit vor dir fliehen muss. Du siehst die Kämpfe, die wir haben, und ich bitte dich, dass du uns in ihnen begegnest, dass du uns in ihnen trägst und dass du uns Brüdern und Schwestern an die Seite stellst, um diese Kämpfe zu kämpfen mit dir. Und ich bete, dass du uns sendest, als Geschwister, als Gemeinde, um dieses Licht, das du in uns gelegt hast, in diese Welt zu bringen. Befähige uns dazu und lege uns Menschen aufs Herz, ganz konkret, die dieses Licht brauchen. In deinem Namen bete ich, Jesus. Amen.